Okay,
Jerry,
lass uns
Jerry,
anfangen.
Jerry. Ich bin kurz vorm ersten Röpser, aber ich sag's, wie es ist.
Ich fange an.
Tratsch und Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu.
Boom, da sind wir in einer neuen Ausgabe. Und herzlich willkommen an euch, liebe ZuhörerInnen. Tarek und ich sind extrem gut gelaunt heute.
Yes.
Ich vielleicht noch ein bisschen besser gelaunt als du, Tarek.
Ja, warum?
Denn obwohl die letzte Woche ja wirklich eine Dreckswoche war,
ja,
mit vielen Drecksmeldungen, ein paar guten, aber vielen Drecksmeldungen auch, bin ich wahnsinnig glücklich darüber, dass mein Papa endlich geimpft ist.
Yay!
Yes! Mein Papa ist endlich geimpft. Es gibt einen Impftermin für meine Mutter. Oh, es ist endlich so ein bisschen... Ach, der Horizont, den kann man schon sehen, da ist Licht am Horizont.
Yeah.
Und ich freue mich sehr, das zu sehen. Und das Tolle ist, er ist jetzt geimpft mit AstraZeneca, mit dem guten AZ.
Ja.
Also das heißt, er ist ein Astrianer jetzt.
Ja.
Und hat die Impfung ganz gut vertragen. Und wir waren dann, nachdem wir beim römisch-katholisch und protestantischen Osterfest ausgesetzt haben, jetzt für das orthodoxe Osterfest, das am Wochenende gefeiert wurde, waren wir dann bei meinen Eltern.
War das
alle,
schön?
Ja, alle getestet.
Toll.
Und es war wunderschön. Und es gab einfach viele Gründe so für uns zu feiern. Es ist endlich absehbar so. Das,
ja,
war eine ganz tolle Meldung. Habe ich mich sehr gefreut.
Sehr schön.
Ja.
Gute Nachrichten.
Super.
Die brauchen wir, Hadi.
Die brauchen wir auf jeden Fall. Es war toll. Meine Mutter hat sehr viel eritreisches Essen gekocht für uns, was die ganze Welt auch sehen konnte.
Ja.
Ja.
Ich hab's auch mitbekommen, Hadi.
Ich habe mich mit der Posterei auf Instagram ein bisschen zurückgehalten. Aber es bringt halt auch nichts, es meinem Mann zu sagen, dass er mit seiner ausgiebigen Posterei von eritreischem Essen wirklich literally Futterneid bei anderen Menschen erzeugt.
Yeah.
Das ist dem völlig egal. Der hat so viel Injerat, Al-Higat, alles Mögliche gepostet, dass wir beiden uns für ihn jetzt einen Spitznamen.
Wir haben einen Namen für ihn.
Mein Mann hat so viel Injera gepostet, dass wir ihn jetzt nur noch Jerry nennen.
Jerry.
Den Injera Jerry.
Unser Jerry. Ja, der ist richtig obsessed, ne?
Der ist so obsessed und es war so nervig, weil dann einfach die Leute auch anfangen, mir auf Instagram zu schreiben, dass Jerry doch mal aufhören soll.
Jerry.
In Gerald zu posten. Was ist das mit dem? Sag ich, aber dann mach das doch mit ihm aus. Ich halte mich doch schon vornehm zurück. Und er trägt das dann aber so in die Welt und hat meine Mutter auch noch Kaffee für ihn gemacht.
Ja.
Wir waren übrigens alle getestet. Don't come at me. Wir waren alle getestet. Und dann hat sie auch noch Kaffee für ihn gemacht, dass dann alles zu spät war. Das war so richtig wie so, ciao, jetzt so. Bei Jerry ist nicht nur der Impfneid real, sondern wirklich auch der Futterneid so.
Hadi, ich freue mich ja, dass du ein tolles Wochenende hattest.
Aber auch nur das.
Ja. Und natürlich, ich freue mich sehr. Und ja, eine Person, die sich, glaube ich, auch gerade sehr, sehr freut, ist eine Person. Und dieser Mensch ist gerade auf alter weißer Mann-Tournee. Und zwar Jan-Josef Liefers.
Oh, der ist...
Der ist richtig auf Tour. Im Doppelten. Der ist auf Tour und auf Tournee.
So, der... ist ja Teil dieser Alles-Dicht-Machen-Kampagne gewesen. Darüber haben wir ja in der letzten Woche schon ausgiebig gerantet. Und jetzt könnte man doch meinen, dass jemand, der sich so ins Abseits wirklich selber manövriert hat, dass man den dann schlicht und ergreifend auch genau da lässt, im Abseits. Aber nein, Jan-Josef Liefers ist natürlich ein weißer Mann. Der wird dann ins Spotlight gezogen, um sich... nach Möglichkeit zu erklären.
Bei Maybrit Illner war der Gute, ja, um darüber zu reden, dass man ja jetzt gar nichts mehr sagen darf, während er ziemlich viel redet. Wow, Jan-Josef, wow. Dann gab es ein tolles Gespräch zwischen Jens Spahn und Jan-Josef, und zwar bei Zeit Online.
Ja. Yeah.
Und ich habe es gelesen, Leute. Ich habe mir das angetan und dachte mir danach, erstmal habe ich gesehen, dass das irgendwie 5-6 Seiten lang ist, wo ich dachte, wow, wie kann man denn 5-6 Seiten darüber reden, dass man eigentlich vielleicht mal sagt, ja, war vielleicht auch nicht so clever alles, aber das kam ja gar nicht.
Nee.
Denn Jan-Josef Liefers tourt ja durch die Weltgeschichte und beharrt ja weiterhin darauf, dass das, was er da gemacht hat oder auch die anderen SchauspielerInnen gemacht haben, ist vielleicht nicht ganz so gut angekommen, aber es bleibt trotzdem eine gewisse Legitimität und Satire darf das ja auch, wo ich mir dann denke, wow, Also wir reden jetzt schon gar nicht mehr über die große Sache dahinter, mhm. nämlich die Tatsache, dass sie ja eigentlich auf die Corona-Regeln aufmerksam machen wollten, die in deren Augen eventuell übertrieben ist, rababa, rababa, sondern eigentlich geht es nur um Jan-Josef Liefers.
Ja, und sein Engagement, sein politisches Engagement in der DDR und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber Jens Spahn hat den ja in diesem Interview auch kritisiert, wo ich mir denke drauf, ja, kannst du dir in die Haare schmieren, die Kritik, weil der ist da jetzt schon groß vertreten. Und ja. die Zeit, die er im Spotlight verbracht hat, wo ihn ja seine anderen weiße Männerfreunde sozusagen reingezogen haben, das hat sich für ihn gelohnt. Es hat ja. sich richtig für ihn gelohnt, und zwar doppelt und dreifach, denn Jan-Josef Liefers und Axel Prahl, die gemeinsam den Münsteraner Tatort bestreiten, die haben in der letzten Woche wirklich parallel zu dem Bekanntwerden oder parallel zu dieser Diskussion um alles dicht machen, erstmal ihren Vertrag mit der ARD verlängert.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, und zwar für Janni. Die nächsten. Und Axel, ja, mitgefangen, aber ist egal. Kumpel, den schmierst du nicht an, ne? Wenn es sich lohnt, dann hält's auch die Klappe. Ist okay, Axel. Jedenfalls haben die jetzt ihren Vertrag verlängert. 3 Jahre 6 Folgen sind da rausgesprungen, und dann ist ja gestern auch noch, wirklich als ob er es geplant hätte, die Dramaturgie, das kannst du dir gar nicht ausdenken, ist gestern Abend auch noch ein Münsteraner Tatort gelaufen, und der hat eine Rekordquote eingefahren. Ja. Über 14 Millionen Menschen haben den gesehen, das ist eine Quote von über 27%, das heißt fast ein Drittel
ja.
Deutschlands hat sich diesen ja. Dreckstatort angeguckt, ja. und der Jan, der sitzt jetzt irgendwo und denkt sich, ha!
Also beim Janni läuft, jetzt muss man aber auch dazu sagen, ne, jetzt nicht, dass Leute denken, ich wechsle jetzt ins Team Janni, aber der Münsteraner Tatort gehört schon immer auch zu den Rekord-Tatortis.
Ja.
Das heißt nämlich Tatortis, die Mehrzahl von Tatort, falls du dich das mal gefragt hast. Tratortis. Und aber natürlich, das hat natürlich schon auch, also ne, gerade jetzt die Tatsache, dass gerade viele bei diesen Menschen gesprochen hat, das führt dann bei mir dazu, dass ich mir denke, okay, diesen Tatort spare ich mir jetzt erst recht.
So, bei mir auch.
Aber bei anderen Leuten führt es dann leider auch dazu, scheinbar, man sieht jetzt an den Zahlen auch, dass man sich denkt, ach, den Jan, den schaue ich mir doch jetzt mal nochmal am Sonntag an. Hadi, lass uns aufhören, über diese ganzen Popelinchen zu sprechen und über eine Sache sprechen, die uns beiden sehr, 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 sehr wichtig ist. Und zwar die Tatsache, dass letzte Woche bekannt geworden ist, dass in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Potsdam 4 BewohnerInnen mit einem Messer getötet wurden und eine Person wurde schwer verletzt. Und die Täterin ist eine Mitarbeiterin dieser Einrichtung. Das heißt, da wurden 5 Menschen fast ermordet bei sich zu Hause. Und ich habe über diese Tat über Laura Gehlhaar erfahren. Mhm. Laura Gehlhaar ist ein toller, toller Mensch. Sie macht tolle Aufklärungsarbeit, ist dabei unfassbar witzig auch und hat trotzdem auch immer die richtigen Worte für Kritik, die so unfassbar wichtig und berechtigt ist und die oft auch einfach untergeht in den Medien. Und sie hat erstmal ihre tiefe Trauer auch quasi offengelegt auf Social Media, aber auch dann im selben Schritt auch die Medien kritisiert, die einfach behindertenfeindliche Sprache benutzt haben, und das ist für mich nochmal der wichtigste Moment gewesen, sie hat auch uns alle adressiert, ja. denn sie hat ganz klipp und klar gesagt, hey Leute, wo ist der Aufschrei? Da sind 5 Menschen, also 4 Menschen ermordet, eine fast ermordet worden, und das sind Menschen mit Behinderung gewesen. Wo ist eure Solidarität? Wo bleibt all das, was wir vielleicht auch erfahren haben, als George Floyd ermordet wurde? Wo ist euer intersektionaler Feminismus, den ihr euch gerne aufs Fähnchen schreibt?
Und sie hat natürlich komplett recht. Ich wollte nur noch ergänzen, dass ich das schon morgens, also es ist ja in der Nacht passiert, und ich habe das schon direkt am nächsten Morgen im Radio gehört. Und fand aber ganz interessant, weil das war ja auch einer der Punkte, die Laura angesprochen hat. Du hast es auch schon gesagt, die ableistische Sprache, die da in den Medien und bei der Berichterstattung verwendet wurde. Und ich fand es ganz interessant, dass da nicht die Rede von einer Einrichtung war, in der Menschen mit Behinderung leben, sondern dass da erstmal nur die Rede war von einem Krankenhaus. Und dass da auch sofort von einer geistig verwirrten Mitarbeiterin die Rede war, die dringend tatverdächtig ist. So, weil wir können können sie, glaube ich, noch nicht als Täterin bezeichnen, sondern sie ist aktuell immer noch tatverdächtig. Genau, und das fand ich auch schon ganz interessant, weil dann erst so im Laufe des Vormittags klar wurde, was das eigentlich genau ist und warum das in Anführungsstrichen nicht einfach nur eine Mitarbeiterin ist, die eine Episode hat. So, weißt du? Und das fand ich, da bin ich dann auch nochmal durch die Arbeit von Laura für sensibilisiert worden und war dann halt auch so, aha, interessant. Warum ist das auch noch so ein weißer Fleck auf meiner Landkarte in Dingen, für die ich mich irgendwie interessieren, einsetzen und engagieren muss? Und in dem Zusammenhang, falls ihr auch zu denen gehört, die so weiße Flecken auf ihrer Landkarte haben, würden wir euch gerne ein paar Menschen ans Herz legen, denen ihr gerne auf ihren Social Media Kanälen folgen sollt, weil die uns immer wieder dafür sensibilisieren. Und dazu gehört natürlich Laura Gehlha, dazu gehört aber auch ein Raul Krauthausen, dazu gehört Ninia Lagrande.
Nathalie de Drögert mit dazu, Marian und Tabea von Not Just Down, Luisa Laudace, die hat eine tolle Grafikgeschichte gemacht auf Insta, wie man ein guter Ally für Menschen mit Behinderungen sein kann. Was mich auch nochmal daran erinnert hat, wo ich auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf habe und wo ich einfach besser sein kann und einfach nur zu sagen, man ist gegen Behindertenfeindlichkeit und das aber auch immer dann so nach außen zu transportieren und gar nicht seine eigene Behindertenfeindlichkeit zu reflektieren, was ich schon in einigen Punkten tue, aber wo ich auf jeden Fall merke, dank Laura, dank Luisa, dank Ninja und all den anderen, die sich jetzt wieder geäußert haben, dass auch ich da lernen darf und muss und das möchte ich gerne. Außerdem eine Person, von der ich großer, großer Fan bin, und zwar Ed Greve. Ed Greve ist Teil von Brand New Bundestag und Ed kandidiert für einen Sitz im Berliner Abgeordnetenhaus. Und ja, folgt diesen ganzen Menschen. Es gibt noch viel, viel mehr. Das ist nur eine kleine Auswahl von den Menschen, den wir so folgen.
Wir würden euch in dem Zusammenhang gerne auch auf eine Petition aufmerksam machen, die schon seit längerer Zeit läuft, die aber jeden Support gebrauchen kann und die wir, wie gesagt, in diesem Zusammenhang jetzt auch nochmal pushen wollen. Es geht um eine Petition, die gesetzlichen Mindestlohn in Behindertenwerkstätten fordert, und zwar jetzt. Es gibt über 700 Behindertenwerkstätten in Deutschland. Diese Werkstätten machen Milliardenumsätze und die Menschen, die dort arbeiten, die bekommen aber oft nur 2 Euro pro Stunde, was natürlich ein Stundenlohn ist, der weit, weit, weit unter dem Mindestlohn liegt. Und dass das nicht okay ist, ich weiß nicht, das versteht sich doch eigentlich von selbst. Aber ja, gut, es erfordert trotzdem eine Petition. Wir werden euch die in den Shownotes verlinken. Also bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt euch vielleicht einfach ein paar Minuten und unterschreibt diese Petition. So.
Wir werden lernen, wir werden besser werden und wir werden gemeinsam eine wunderschöne Welt hoffentlich hinbekommen.
Oh.
Und wenn wir schon bei wunderschön sind, liebe Hadi,
ja,
dann kommt hier jetzt eine neue Rubrik.
Miau.
Der Crush der Woche. Hadi, Hadi, Hadi.
Ja.
Ich bin so verliebt.
Bist du?
Ja, ich bin so verliebt in die neue Rubrik. Und beim Crush der Woche schauen wir jetzt mal in unregelmäßigen Abständen, denn unsere neuen Rubriken sind ein wildes Potpourri.
Boom.
Und je nachdem, was gerade passt, kommen wir mal mit einer neuen Rubrik, wie dieses Mal um die Ecke. Mal kommen die Alten wieder. Hadi, aus Alt mach Neu, aus Neu mach Alt. Das ist das, was wir hier machen bei Tratsch und Tacheles. Und beim Crush der Woche, diese Woche, es ist die wunderbare, großartige, so unfassbar kluge, gescheite und auch noch wunderschöne Willow Smith.
Oh, ich liebe sie sehr.
Ich liebe sie auch sehr. Ich dachte immer, dass ich sie sehr lieben würde. Und dann gab es aber letzte Woche beim Red Table Talk, da bist du ja großer, großer Fan von, lieber Hadi. Ohne
ja,
dich würde ich den Red Table Talk wahrscheinlich nicht kennen.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, da möchte ich dir nicht widersprechen. Ich sag mal so, es ist so.
Es ist so.
Es ist
und
so.
Beim Red Table Talk sitzen eben Willow, dann sitzt dann noch ihre Mutter Jada Pinkett und die Großmutter von Willow, die Mutter von Jada, und zwar Adrienne Banfield Norris, a.k.a. Gammy. Und diese drei Frauen sitzen da, sprechen über die großen, großen Themen. Ab und zu gibt es auch noch ein paar GästInnen. Und in der letzten Ausgabe vom 28.04. ging es um das Thema Polyamorie.
Ja.
So, für alle, die jetzt denken, Pulli, was ist hier los? Habe ich hier ein kleines... Pulli, wie bitte? Habe ich hier was Kleines vorbereitet. Und zwar, Polyamorie heißt, zur gleichen Zeit in verschiedene Menschen verliebt sein und mit diesen Menschen eine romantische Beziehung führen.
Ja.
Für viele jetzt wahrscheinlich das Komplexeste, was man sich vorstellen kann. Für andere Menschen einfach eine Form der Liebesrealität. Und Polyamorie steht eben im Gegensatz zu Monogamie, wo man eben mit einer Person zusammen ist und im besten Fall sich zumindest glaubt, schwören zu müssen, dass man mit dieser Person ein ganzes Leben zusammen sein muss. Kein Judging. Alle Beziehungsformen sind wunderschön, eben auch Polyamorie, wenn es denn für die jeweiligen Personen passt. Und unsere liebe, liebe Willow, der Crush der Woche ist Polyamor.
Du warst vor einigen Wochen in einer Sendung zu Gast, die ich für den SWR moderiere, und zwar Five Souls. Und Tarek und ich haben da schon über die Themen Untreue, Monogamie, welche Beziehungsform leben wir und so weiter und so fort gesprochen. Deshalb war es für mich keine große Überraschung, dass du dieses Konzept der Polyamorie und dem, wie es Willow erzählt und vertritt, ganz, ganz toll findest. Ich auch übrigens, das wollte ich nur sagen. Ich glaube, es ist nichts für mich, weil ich glaube, ich kann das nicht handeln. So. Aber wie sie das beschrieben hat, fand ich schon sehr, sehr schön.
Das stimmt, denn Willow hat mir einfach auch aus der Seele gesprochen.
Das ist
denn
so klar,
Willow spricht halt über das Konstrukt der Ehe. Dass für sie zum Beispiel diese Idee von Monogamie in einer Ehe und auch dieser Idee von treu sein oder was halt dann auch Betrug bedeutet, das fühlt sie einfach nicht. Und das fühlt sie auch nicht als eine Person, die in der klassischen Ehe, in diesem Konstrukt der Ehe, auch patriarchale Strukturen sieht.
Ja.
Nicht bei allen Menschen, aber das Fundament der Ehe, so wie wir die Ehe kennen, hat extreme patriarchale Momente. Und Hadi, ich merke schon, du möchtest da gerne mal was sagen.
Während ich
gerade eine kleine Liebesbotschaft, eine kleine Lobeshymne an meine liebe Willow sprechen möchte, aber bitte mach.
Ich wollte dich überhaupt nicht unterbrechen, ich wollte nur ergänzen, dass sie das ja auch sagt. Sie sagt ja halt gar nichts gegen die Ehe, aber die Geschichte der Ehe und wie sie eingesetzt wurde, das legt ihr schon quer. Und
genau.
Da hat sie total recht.
Genau das, was ich gerade auch gesagt habe, aber schön, dass du es auch nochmal sagst.
Ergänzen,
dann geht es zum Beispiel auch um Treue und Untreue, um Ehrlichkeit und um Fremdgehen. Was heißt das überhaupt? Liebe Leute, schaut euch den aktuellen, also schaut euch ab jetzt immer den Red Table Talk an, aber ganz besonders die aktuelle Folge vom 28.04. mit unserem tollen Crush der Woche. Und eine Sache muss ich noch sagen, liebe Leute, ne? Also jetzt passen wir auf. Also ich muss noch mal kurz ein bisschen ausholen. In dieser Sendung sitzt nämlich auch Gabriel. Und Gabriel ist auf Instagram unterwegs und Gabriel ist schwarz, eine schwarze Frau. Und das war für Willow auch ein ganz, ganz wichtiger Moment, denn sie hat gesagt, normalerweise sprechen über Polyamor sein meistens weiße Menschen.
Ja.
Und Gabriel war halt diese eine Frau, wo sie gemerkt hat, ach guck mal, all das, was ich fühle, was ich denke, wird auch von dieser schwarzen Frau gelebt, gefühlt. Und das hat so, da kann man jetzt überlegen, hey, wieso hat das denn jetzt einen Moment für sie? Ja, natürlich hat das einen Moment für sie, weil es auch da um Repräsentation geht.
Ja.
Um Repräsentation in einer Gruppe, die eh schon marginalisiert wird, aber dann auch vornehmlich nur von weißen Menschen bespielt wird.
Ja.
Und das ist ein besonderer Moment und für mich dann
der wirklich entscheidende Moment
ist, dass Gabriel Alex mit dabei hat. Und Alex ist halt ihr Freund. Alex hat eine Ehefrau, die heißt Bridget. Bitte merkt euch diesen Namen, denn am Ende kommt da noch was, meine Lieben, denn ich habe wirklich mittlerweile, also ich bin erleuchtet. Aber egal, dazu dann gleich. Alex ist eben auch ein Partner von Gabrielle, Polyamor. Oh, und ich sag's euch, Leute, wenn ich Willow schon der Crush der Woche wäre.
Dann wär's Alex, ne?
Also Alex ist so heiß. Hadi, ich konnte nicht mehr. Ich war so fix und fertig.
Du hast mir nur geschrieben, so, oh, ich bin verliebt in Alex. Ich habe dich in meinem Kopf das auch wirklich so sagen hören. Yeah. Ich bin verliebt in Alex.
Ich habe auch Emojis benutzt, die ich nie benutze.
So.
Den Sabba-Emoji, was ich echt nicht mache. Aber es war halt so. Was soll ich tun?
Und ich hatte das noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Du meintest so, okay, ich werde gleich wissen, worüber wir sprechen. Hab's dann so gesehen, so eine Stunde später und dachte so, ah ja, okay, ich verstehe, woher
also Alex
Tag
ist
kommt.
Einfach nur unfassbar. Das Ding ist, und dann geht's weiter, liebe Hadi, Bei Alex treffen so zwei Dinge auf mich. Einmal natürlich, dass er polyamor ist, was ich sehr interessant finde, denn vielleicht bin ich es auf eine gewisse Art und Weise auch. Und dann sieht er einfach unfassbar gut aus. Also zumindest in meiner Welt von, wie ein Mann gut ausschauen kann. Ja. Und dann ist er auch sehr, 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 sehr weiß. Und damit meine ich nicht, sehr, sehr weiß, sondern ich habe ein Faible für Vampire. Also alle Vampir-Serien habe ich von Buffy über alles. So, und Alex erinnert mich an einen richtig heißen Vampir.
Okay.
Und das triggert so viele Punkte scheinbar bei mir, Knöpfe,
Fantasien,
dass ich einfach hardcore verliebt bin.
Okay, kurze Frage, kurzer Einschub.
Ja?
Interview mit einem Vampir. Team Brad Pitt oder Team Tom Cruise?
Du weißt es, Tom Cruise.
Wirklich?
Ja, klar. Also wenn Tom Cruise nicht so eine Scheiße labern würde und diese ganze, auch eine Gewaltgeschichte und auch dieses Scientology-Gedöns, ne, was ich hart kritisiere. Mhm.
Wer ist Tom Cruise?
Es ist selbst jetzt noch Tom Cruise. Selbst nach der ganzen Scheiße ist es Tom Cruise. Ich stehe so auf Tom Cruise. Und ich muss auch sagen, Alex hat mich auch sehr an Tom Cruise erinnert.
Willst du ihn auf die Justin Trudeau-Liste packen von Crushes, die du vielleicht vergessen hast oder die nur mal ganz kurz in den Hintergrund
geraten
sind?
Tom Cruise?
Ja.
Ja, Tom Cruise auch. Aber der schlägt nicht Justin Trudeau. Und Alex ist mittlerweile auf Platz 1.
Wirklich?
So ist es.
Alex hat Justin Trudeau geschlagen.
Ich glaube schon.
Wow.
Der Tratsch der Woche.
Ach, da sind wir, wenn wir schon bei Prominenten sind, bei Madonna angekommen. Und zwar nicht der persönlichen Madonna, sondern bei Madonna the Movement. So. Mhm. Madonna the Movement, da werden sich jetzt vielleicht einige von euch fragen, was soll das denn sein? Ich erkläre es euch. In der vorletzten Woche ist online ein Video rausgekommen, dass der Choreograf Mecnun Jezar gemacht hat, und zwar mit Hilfe, er nennt sie seine Assistentin, ich glaube, es könnte auch seine Creative Director gewesen sein oder seine Kreativdirektrice, Natalie Gilmore. Das ist so eine Art Artpiece, und dieses Video trägt den Namen Madonna the Movement. So, es ist ein Tanzfilm erstmal. Die Musik für diesen Tanzfilm, die kommt von zwei Rap-Künstlern, nämlich Bowser und Apache. Und Partner von Madonna the Movement war der Online-Händler About You. So, und da, Freunde, geht die Kritik los. In der letzten Woche dann wurden nämlich immer mehr Stimmen laut, die in erster Linie die Beteiligung dieser beiden Rapper kritisiert haben. Und zwar, weil die in der Vergangenheit misogyne, im Fall von Bowser sogar queerfeindliche Texte veröffentlicht haben. Und sie, diese beiden Rapper, als auch About You, wurden des Pinkwashings bezichtigt. Falls ihr nicht wisst, was Pinkwashing ist, es beschreibt so eine Praxis, in der queere Menschen quasi vorgeschoben werden, um von der eigenen Misogynie, also um davon abzulenken. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ihr diese ganze Thematik nicht mitbekommen habt. So, ne? Ihr habt vielleicht nicht mitgekriegt, was da alles los war. Weil es, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht der allergrößte Skandal war. Da hatten wir schon andere Themen, die irgendwie die sozialen Medien so noch viel mehr in Beschlag genommen haben. Aber Tarek und mich hat dieses Thema schon sehr beschäftigt, weil wir natürlich Menschen, die an diesem Projekt beteiligt waren, kennen, zum Teil auch gut kennen, und weil man an der Art und Weise, wie sich so die Events zugetragen haben, wahnsinnig viel ablesen konnte. Und da steigen wir jetzt mal ein, Stück für Stück.
Ja, lass uns doch auch gerne darüber sprechen, Hadi, wann ich zum Beispiel zum allerersten Mal von Madonna the Movement mitbekommen habe.
Ja.
Ich habe zum allerersten darüber Kenntnis genommen, wie man so schön sagt, weil ich einigen TänzerInnen folge, die Teil dieses Videos sind. Und zum Beispiel Sophie oder auch Georgina vom Haus Saint Laurent. Das ist ein Haus aus der Ballroom-Szene, wo viele Of-Color-Menschen mit dabei sind, queere Menschen mit dabei sind, die einfach tolle, tolle Sachen machen. Ich liebe dieses Haus und ich liebe es, wie diese Menschen tanzen können. Und da habe ich zum allerersten Mal eben mitbekommen, dass es dieses Tanzvideo gibt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, natürlich hatte ich auch ein paar Fragezeichen. Ich bin
ja jetzt nicht so
die Hip-Hop-Maus. Mein Hip-Hop hört ja auf bei Destiny's Child. Das ist das Hip-Hop, das Hip-Hop, Dickste,
oh Gott.
Was ich höre. Aber natürlich weiß ich um die Kritik an Apache und Bowser. Das kann man auch nicht wegreden. Das sollte auch niemand wegreden. Nein. Von daher habe ich mich dann schon gefragt, okay, warum haben die denn diesen Song benutzt? Aber ich habe dann relativ schnell einfach mir angeschaut, was denn die 35 Tänzerinnen, eben Sophie oder Georgina, über dieses Projekt eben sagen. Und habe dann da einfach gemerkt, so wow, sie lieben das, was sie da gemacht haben. Ja. Sie schreiben davon, dass das irgendwie das geilste Projekt ever war, dass sie irgendwie mit verschiedenen Frauen, verschiedenen Bodytypes, verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Hautfarben einfach zusammen ein mega Projekt auf die Beine gestellt haben. Und dann war ich schon so, okay, nur weil ich jetzt vielleicht einen anderen Song gewählt hätte, oder vielleicht eben auch nicht, denn damals wusste ich noch nicht so wirklich viel, was, wieso, weshalb, war ich dann aber irgendwann so, okay, das ist doch deren Entscheidung, sie lieben es scheinbar, also finde ich es auch geil, denn das, was ich da sehe, sind tolle Tänzerinnen, die einfach tanzen, bis die Göttin kommt.
So. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe das eben auch bei ein paar TänzerInnen gesehen. Ich habe das aber auch bei unserer Freundin Riem gesehen, die für dieses Video zum Beispiel Haare und Make-up gemacht hat und für die das auch eine unfassbare Erfahrung gewesen sein muss. Es war ja auch viel zu tun. Also das Video ist ja auch so von den Looks her schon auch wow so. Mhm. Und da habe ich das gesehen und habe die Konstellation nicht so richtig verstanden. Ich habe vieles daran nicht so verstanden. Ich so, hä, was hat denn About You damit zu tun? Was ist das denn jetzt? Was haben Apache und Bowser damit zu tun? Und so. Und habe irgendwie so ganz viele Fragezeichen gehabt und habe das aber auch erstmal beiseite geschoben, so, weil ich auch so dachte, keine Ahnung, was das ist. Mal gucken, was das ist. So, weißt du, lassen wir mal zugucken. Mal abwarten, was das ist. Aber es sieht schon mal nice aus irgendwie und gut ist so. Ich bin auch kein großer, also du weißt, dass ich riesengroßer Rap-Fan bin.
Ja.
Und dass das nicht immer so einfach auch für mich ist so. Aber ich bin jetzt kein Bowser- und Apache-Fan und habe das in vielerlei Hinsicht nicht verstanden, diese Konstellation.
So, und das Video ist dann irgendwann auch als Teaser auf About You gelaufen.
Ja.
Denn die Tänzerinnen haben auch schon vorher über dieses Format, über dieses Movement auf ihren Social Media Accounts eben quasi Hochheirasa gemacht,
ja.
Völlig zu Recht.
Ja.
Und dann ein paar Tage später ist das Ding auf About You draufgeknallt worden.
So.
Boom. Und dann kam sehr, sehr viel Kritik. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass ich persönlich die Kritik, die kam, natürlich total nachvollziehen kann. Denn viele Menschen hatten Fragezeichen.
Ja.
Viele haben nicht so direkt gecheckt, okay, das, was wir auch hatten, warum jetzt Apache und Bowser? Warum macht es keine Female Artist? Ihr schreibt euch da jetzt Female Empowerment aufs Fähnchen. Das kann es doch wohl nicht sein. Das Video war gerade online und direkt kam teilweise sehr, sehr berechtigte Kritik, aber dann hat es zumindest für mich persönlich einen Drive genommen, den ich dann nicht mehr richtig nachvollziehen konnte. Nicht die Kritik, denn die ist wichtig, aber die Art und Weise, was dann passiert ist. Denn ich habe dann, nachdem die ganze Kritik kam, nochmal auf den Seiten der Tänzerinnen geschaut. Was sagen die denn jetzt persönlich zu diesem Song? Und es war weiterhin so, wir lieben es, alles ist geil, Juhairasa.
So.
Und dann habe ich mir einfach nur gehofft, können jetzt bitte, bevor alle berechtigte Kritik zum Teil äußern, wir erstmal abwarten, was die Tänzerinnen dazu sagen. Denn es gab einen kleinen Gedankenfehler,
ja,
aus meiner Perspektive heraus.
Ja.
Und zwar wurde die ganze Zeit gesagt, dass da ausschließlich zwei Künstler waren und warum es keine Female Artists gab.
Ja.
Und eine Tänzerin, sie heißt Missy, der folge ich mittlerweile, ein ganz, ganz toller Mensch. Ich liebe Missy, wahrscheinlich
Küsschen,
auch
Missy.
Wahrscheinlich auch der Crush der Woche, der heimliche Crush der Woche.
Mhm.
Denn Missy hat dann einfach mal gesagt, Leute, seht ihr nicht, dass da 35 KünstlerInnen am Start sind? Das sind die Künstlerinnen. Warum seht ihr das nicht? Sophie hat dann, als dann die Kritik immer größer wurde, auch auf Social Media Kommentare geschrieben, in denen sie eben schreibt, Leute, seht ihr nicht die schwarzen, off-color, queeren Körper, die ihr jetzt durch eure Kritik, und das ist nicht das, was ihr wahrscheinlich wolltet, aber am Ende macht ihr uns auch unsichtbar.
So, das ist genau das Problem. Wir reden hier nämlich von einem Projekt, in dem einfach wahnsinnig viele schwarze Frauen involviert waren. Viele davon queer, einige davon trans. Und sie erzählen halt so eine Story von Empowerment. Sie erzählen eine Story von Akzeptanz. Und dann wird das Ganze sozusagen von einer Debatte um die zwei Männer, die den Song beigesteuert haben und auch ihre Plattform zur Verfügung gestellt haben und die man definitiv kritisieren kann. Das ist aber nicht so unser Ding. Ne? Die kann man 100% kritisieren. Aber dann werden die sozusagen zum Zentrum der Kritik gemacht und die komplette Arbeit, wie du gerade schon richtig gesagt hast, aller anderen beteiligten KünstlerInnen wird in den Hintergrund gedrängt. Wird in den Hintergrund gedrängt und über die wird dann plötzlich nicht mehr gesprochen. Die verlieren damit ihre Agency, sie verlieren sozusagen den Wert ihrer Arbeit, das wird nicht mehr gesehen, das wird einfach unsichtbar gemacht. Und das war ein Problem, das wir gesehen haben. Das zweite Problem, das wir in dem Zusammenhang gesehen haben, ist, dass wir mal so auf die Stimmen geguckt haben, die denn da so kritisiert haben. Und die Stimmen, die da kritisiert haben, das waren zum größten Teil weiße Stimmen. Und das ist so der Moment, wo wir einfach mal auch über die Problematik von weißem Feminismus sprechen müssen. So, das ist mir nämlich wichtig. An alle weißen FeministInnen sozusagen, die uns jetzt mit Sicherheit zuhören, das sind ja ganz viele. Die Kritik war inhaltlich angebracht. Das ist gar keine Frage. Wir müssen darüber sprechen, wie About You das Ganze platziert hat. Wir müssen über die Songwahl sprechen. Ich bin auch kein Freund dieses Liedes und finde auch, man hätte das besser kommunizieren können. Aber der Zeitpunkt dieser Kritik, die Intensität dieser Kritik, und das möchte ich sagen, ohne irgendjemanden Ton policen zu wollen, so, ja, die hatte für mich einfach so ein Geschmäckle, wo man einfach über schwarze Stimmen hinweggeschrien hat, ohne denen mal zuzuhören. Ohne mal irgendwie abzuwarten, was sagen die, wie positionieren sich die. Und das hat mich richtig doll gestört. Das hat mich richtig doll gestört, weil wir beiden haben auch viel dazu telefoniert in der letzten Woche. Und wir haben halt beide gesagt, Alter, wenn ich jetzt eine Tänzerin wäre, die da mitgemacht hat, dann würde ich mich jetzt scheiße fühlen. Weil dann würde ich mich auch selber plötzlich in Frage stellen und sagen, aber das hat sich so gut für mich angefühlt. Warum kriege ich jetzt diesen Shitstorm ab? So, nur weil ich da mitgemacht habe für eine Sache, für die ich 100% einstehen möchte. Und da würde ich wirklich einfach so weiße Feministinnen gerne dazu aufrufen, ganz kurz vielleicht mal ihre Ideen und ihre Vorstellungen da vielleicht hinten anzustellen und auch schwarze Stimmen, um die es in diesem Zusammenhang ganz, ganz klar ging, ja, auf die zu hören. Und das war so das, wo ich dann wirklich war so, neck, nervt.
Und scheinbar ist es halt einfach so gewesen, dass diese Tänzerinnen kein Problem mit diesem Song hatten. Und das akzeptiere ich dann. Ob so. Ich das vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich die Female Empowerment Kampagne gemacht hätte. Ja. Wahrscheinlich hätte ich eher keine Female, sondern eine Empowerment Kampagne gemacht. Für alle Geschlechter. Und hätte dann wirklich den Krug von der Female Empowerment auch weitergegeben. Aber am Ende steht für mich halt primär das im Blick, dass diese Tänzerinnen und die Arbeit einfach durch die teilweise schon auch berechtigte Kritik, aber dann einfach in meinen Augen zu schnell kam, ohne halt die AkteurInnen zu Wort kommen zu lassen.
Ja, und das ist halt so eine Dynamik, bei der ich oft so denke, ja, Moment mal, ne? Gerade wenn wir jetzt wieder über White Feminism sprechen und so, gibt's ja oft die Idee zu sagen, wir müssen jetzt das Große und Ganze im Auge haben. Immer so, es geht immer um das Große und Ganze. Und das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Punkt und so, ne? Aber wenn das Große und Ganze der Moment ist, wo dann einfach über die Errungenschaften und über die Arbeit von Women of Color hinweggegangen wird, so, und gesagt wird, ja, das war aber schädlich für den Feminismus und das war ein Schlag ins Gesicht für den Feminismus, muss, denke ich mir, Moment mal, Sis, wenn das ein Schlag ins Gesicht für deinen Feminismus war, so, dann ist das deine Sache. Aber die beteiligten Frauen, um die geht es so für mich in erster Linie so, die haben sich dadurch empowered gefühlt und das ist so der Moment, wo du einfach die Klappe hältst. So. Wo du einfach die Klappe hältst und wenn du da nicht mit zufrieden bist und wie gesagt, du und ich, wir hätten da ganz viele andere, also Dinge anders gemacht. Wir müssen natürlich auch nochmal über die Positionierung von About You sprechen, die das so positioniert hat, als ob das Ganze irgendwie ein PR-Stunt wäre für sie. Und das ist auch eine berechtigte Kritik. So, das war nicht gut platziert. Das hat aber auch Mejnun, der Choreograf, selber gesagt. So, ja, das hat man nicht gut kommuniziert, das hat man nicht gut platziert. Das sah in Teilen aus, als ob es ein Bowser und Apache Musikvideo wäre. Das ist es nicht. Die beiden Jungs tauchen da gar nicht auf. Ja, About You hat nicht gut kommuniziert, worum es da geht. Und ja, das Ganze riecht nach Pinkwashing, da bin ich auch bei euch. Aber Leute, dieses Projekt war für uns, die beteiligten Personen, ganz, ganz wichtig. Und wir hoffen, dass davon eine Signalwirkung für andere junge Frauen ausgeht, die das sehen und sich einfach gesehen fühlen.
Weißt du, ab wann bei mir meine Fragen aufgelöst wurden?
Wann?
Nämlich als der Choreograf sich als allererstes auch noch vor den Tänzerinnen, auch als Sprachrohr der Tänzerinnen geäußert hat. Und er hat eben gesagt, dass er diesen Song ganz bewusst gewählt hat, weil die Fans und die Leute, die Bowser hören, bei dem Begriff Madonna eine ganz spezielle, also nicht alle, aber viele wahrscheinlich, eine ganz spezielle Idee davon haben, wie diese Madonna auszusehen hat, wie die sich zu benehmen hat und was die zu machen hat. Und sie haben halt dann in Absprache mit den Tänzerinnen ganz bewusst dieses Lied genommen, auch die Plattform, nämlich den YouTube-Channel von Bowser für dieses Video genutzt, um eben bei diesen Fans, bei diesen Menschen ein neues Verständnis von Madonna zu kreieren. Und als ich das erfahren habe, da war ich so, Chapeau, meine Lieben. Also etwas zu nehmen, was eventuell problematisch ist, um es dann durch Kunst, durch Tanz neu zu definieren, damit dann am Ende rauskommt, wir alle, egal was für ein Geschlecht wir haben, egal welchen Bodytype wir haben, egal was auch immer, können diese Madonna sein. Und als ich mit all diesem Wissen heute noch einmal, bestimmt zum fünften Mal, das Video mir nochmal angeschaut habe, Hadi, ich sag's wie es ist, ich hatte Tränen in meinen Augen, weil mich das so bewegt hat. Aber auch diese Kritik, die kam, mir tat es am Ende einfach nur leid, auch für die Tänzerinnen, die durch diese Kritik, die noch einmal auch in einigen Momenten berechtigt ist, aber die Intensivität und die Art und Weise und der Zeitpunkt der Kritik, bevor man noch nicht alles wusste, einfach in meinen Augen ein bisschen zu früh war. Und dann die Stimmen zu hören der Tänzerin, die sagen, hey Leute, guckt uns doch mal an, was wir da machen. Mit all dem, was schon passiert ist, dieses Tanzvideo noch einmal zu sehen, hat mich zum Weinen gebracht. Oh. Und dann on top natürlich auch noch die künstlerische Leistung. Mm. Ganz ehrlich, Leute, also wenn ich mal meinen Körper einigermaßen so wunderbar bewegen kann und dann auch in einem Umfeld mit so tollen, empowernden Menschen, Punkt, dann bewegt mich das. Und ja. Ich bin Madonna. Sorry.
Get
ich
it,
bin
sis.
Auch Madonna.
Get it.
Yes.
Yes.
Und trotzdem müssen wir jetzt noch eine Sache besprechen und natürlich die Rolle von About You.
Yeah.
Denn was auf jeden Fall schiefgelaufen ist, ist die Tatsache, dass wir erst das Statement von dem Choreografen gebraucht haben, um wirklich zu 100% zu verstehen, was genau das Madonna-Movement alles ist und was das Madonna-Movement eben nicht ist. Indem man eben genau sagt, hey, wir haben da diesen Song und der ist auch ein Hit gewesen, also ein unfassbarer Hit und der hat viele Menschen erreicht und wahrscheinlich auch viele Menschen erreicht, die mit Empowerment und Female Empowerment mal, sagen wir mal, eher nicht so viel zu tun haben. Mhm. Und deswegen nutzen wir eben diesen Song. All das, was man jetzt auf dem Instagram-Account von About You auch nachhören kann, all das hätte ich mir wirklich gerne vorher gewünscht, weil hätte man sich diesen ganzen Stress, besonders den Stress für die Tänzerinnen, denn um die geht es mir primär, hätte man sich das sparen können. Und About You hat sich dazu auch jetzt geäußert. Und ich finde auch in einer sehr, sehr guten Art und Weise, denn es wurde sich entschuldigt. Es wurde sich auch nicht rausgeredet. Es wurde erkannt, dass man Fehler gemacht hat, dass man sich auch bei den UserInnen dafür entschuldigt und dass man gerne lernen möchte und besser werden möchte und eben aus den Fehlern jetzt etwas Produktives macht. Mehr kann ich von einer Marke, ich persönlich, das müssen jetzt nicht alle so sehen, aber ich persönlich, Tarek Tesfu, kann von einer Marke in meinen Augen nicht mehr erwarten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, bei About You arbeiten wie überall auf dieser Welt ganz, ganz schlaue, tolle, engagierte Menschen, aber auch Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, die auch Fehler machen. Und selbst die Engagierten machen Fehler, weil wir alle Fehler machen. Und ich finde eben, was ich wichtig fand bei dem Statement, ist die Tatsache, dass man das erkannt hat.
Voll. Ich finde auch, dass da About You als Partner, der auch Geld dran geschafft hat, bei wiederum anderen Partnern, dass About You da eine Verantwortung trägt, dass es nicht so rüberkommt, dass diese Menschen, die da beteiligt waren, instrumentalisiert werden zu einem eigenen Marketing-Gain. Dass es nicht der vordergründige Gedanke war, sondern wirklich zu sagen, es ist ein Empowerment-Movement und wir freuen uns, dass wir hier dabei sein dürfen. So, diese Positionierung hat mir gefehlt. Ich hoffe, dass sie es in Zukunft besser machen. Ich freue mich nach wie vor für alle beteiligten Personen, dass sie so viel Kraft aus diesem Projekt ziehen konnten. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft einfach wirklich auf diejenigen hören, die da beteiligt waren, erstmal reinhorchen, wie die das fanden und dann nicht den Fokus in der Diskussion so verschieben, dass es am Ende um zwei Männer geht, die einfach nur den Song beigesteuert haben und ja, auch ihre Plattform beigesteuert haben, aber dass die nicht zum Mittelpunkt des Gesprächs ernannt werden.
Hadi, auch da muss ich wieder mal sagen, 101% stehe ich da, ne?
Ja, hinter mir.
Und vor dir auch.
Und neben mir.
Und an der Seite und über dir und unter dir und überall, wo du mich gerne hast. Und ich möchte noch eine Sache ganz kurz sagen. Ich habe nämlich mir jetzt auch einfach mal das Madonna-Video angeschaut, wie es wirklich ist.
Das Vogue-Video von Madonna? Oder
nein, das Madonna-Video von
Apache und
Bowser.
Ach so, von Apache und Bowser. Ich so, guck mal, die habe ich einfach schon direkt rausgestrichen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Menschen es schaffen, daraus das andere Video zu machen.
Ist schon was
Respekt,
wert.
Chapeau. Und auch da beginnt wieder mein Empowerment-Moment, wo ich einfach nur denke, wow.
Da haben sie auch
Truppe,
so, ja.
Einfach nur geil.
Guck mal, ich habe mir noch nicht mal die Mühe gemacht, mir das andere Video anzugucken, weil die mich einfach so null interessiert. Aber ich bin noch nicht ihre Zielgruppe. Also
voll.
Insofern.
Aber also dieses Tanzvideo, bitte schaut es euch an. Schaut es euch mit all den kritischen Augen an, die wichtig sind. Aber schaut vor allem auf die 35 wunderbaren Tänzerinnen. Und ich möchte ein paar nochmal namentlich nennen. Und zwar, ich habe es gerade ja schon gesagt, ne, Sophie und Georgina vom House of Saint Laurent. Dann Missy Noveil haben wir schon angesprochen. Dann ist auch noch mit dabei Fatoumata Camara, Vivienne Fanny, Daphne Bianchi und viele, viele mehr. Schaut einfach mal auf deren Profile, folgt diesen wunderbaren Menschen und sprecht ihnen nicht deren Idee von Female Empowerment ab. Hadi!
Ja, also diese
haben
Frauen...
Haben wir es jetzt mal.
Jetzt haben wir es. Wir sind ganz stolz auf diese Frauen, die aus Scheiße Gold gemacht haben.
Das stimmt allerdings.
Und interessant ist, dass das Gleiche jetzt dem Oktoberfest versucht wird.
Was kommt denn jetzt?
Eine neue Kategorie kommt.
Nein,
jetzt.
Ich kann nicht mehr, Hadi. Gott, oh Gott, oh Gott. Göttin, Göttin, Göttin.
Hadis Hot Take.
Habe ich das gerade richtig gehört?
Yes, das ist meine neue Kategorie und ich habe dir gerade schon gesagt, mein Hot Take ist der, dass jetzt aus dem Oktoberfest, was für mich ein Stück Scheiße ist, dass jetzt versucht wird, aus dem Oktoberfest, no offense an all diejenigen, die das Oktoberfest lieben, für mich kann das bleiben, das Ding, wo der Pfeffer wächst, aber also es wird jetzt versucht, daraus Gold zu machen und zwar im Rahmen der Weltausstellung Expo, ja, die findet in Dubai statt.
Die Expo gibt es noch.
I didn't know.
Okay.
Ich war auch so, aha, guck mal, totgesagte leben länger. Aber die Expo, die gibt es noch und die findet in Dubai und im Rahmen dieser Weltausstellung der Expo soll die Wiesn nach Dubai kommen, ja?
Wow.
Und zwar nicht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, findet die einen Monat lang statt, zwei Wochen lang statt? Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Ding stattfindet.
Ja, das Oktoberfest. Ich glaube,
Ein Monat?
Es ist wohl scheinbar so, es ist kein Monat.
Es sind nur zwei Wochen.
Es sind nur zwei Wochen,
wow.
Die sich für uns anfühlen wahrscheinlich wie Monat.
So,
ein Monat Horror.
Wir bleiben jetzt aber einfach bei einem Monat und benutzen das jetzt als satirisches Mittel der Übertreibung. Wir machen auch Satire, ja? So, also fucking my ass. Ja, wir machen auch Satire. Also das Oktoberfest geht einen Monat.
Aber jetzt ja sogar sechs.
Und jetzt sechs. Und das ist der absolute Horror. Das Ding ist auch folgendes.
Ist das schon fix, Hadi?
Nee, das steht jetzt im Raum und ich glaube, es wird auch nicht passieren. Aber also ich sag dir mal so, ne?
Bitte.
Ich war neulich in einem Podcast zu Gast.
Mhm.
Das ist ein wunderbarer Podcast, den die jungen Herren von Zugezogen Maskulin machen.
Aha.
Und da geht es um die Jugend in der deutschen Provinz.
Aha.
Und wie du weißt, habe ich ja meine Jugend in der schwäbischen Provinz verbracht. Und es ging in diesem Podcast auch um mein Verhältnis zu Bierzelten und Volksfesten mit Bierzelten.
Mhm.
Und ich habe da eben erzählt, dass ich als Jugendliche, so als Teenager, der so, weißt du, nachdem er irgendwie die Fahrgeschäfte abgeklappert hat, irgendwann dieses Bierzelt entdeckt und feststellt, dass da Gleichaltrige einfach in Scharen reinrennen. Und ich habe da mal so reingeguckt und war so, was für ein blanker Horror. Mhm. Das ist für mich einfach so ein Szenario, was wirklich
die Hölle.
Die Hölle ist.
Sag es.
Das ist, da sind zu viele Menschen auf zu engem Raum, die zu viel Alkohol konsumiert haben. Und für mich ist das einfach irgendwie so ein viel zu aggressiver Ort. Weißt du, das kann gar nicht gut gehen, dieses Szenario. Und deshalb hasse ich Bierzelte.
Ja.
Und hab dann aber in diesem Podcast, zum Dorfkrug übrigens heißt der, darüber gesprochen, dass es mich so irritiert hat, als ich so vor kurzem mal bei meinen Eltern in Stuttgart war und geflogen bin. Dann kam ich da halt so am Flughafen in Stuttgart an und hab gesagt, ach komm, ist okay, ihr müsst mich nicht abholen, ich fahre mit Öffis. Und hätte das aber natürlich nicht gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass der Cannstatter Wasen in Stuttgart stattfindet. Der Cannstatter Wasen ist ein riesen Volksfest.
Ja.
Und ich kam da also an, war schon irgendwie über 20 Jahre nicht auf dem Cannstatter Wasen gewesen und stand dann da so am Bahnhof und sehe all diese Menschen in Tracht und dachte, wann ist denn das passiert, dass die Menschen plötzlich wieder angefangen haben, Tracht zu tragen, wenn sie auf ein Volksfest gehen. Und ich hatte dann so den Gedanken, daran muss dieses Oktoberfest schuld sein. Und daran muss die Berichterstattung von TAF schuld sein. Weißt du, TAF ja, als Sendung zu ProSieben gehören und ProSieben in München sitzen, berichtet, wenn Wiesen sind, gefühlt jeden Tag von den Wiesen. Und da ist es ja Pflicht, Tracht zu tragen, so, weißt du? Das ist Pflicht, Tracht zu tragen. Und ich habe dann so gedacht, ey, jetzt hat sich das so aber auf andere Volksfeste und andere Bierzelt-Situationen übertragen. Und das Oktoberfest influenced also alle anderen Bierfeste, so. German Beer Fests, wie die Amerikaner sagen. Und deshalb dachte ich, ja, das passt ganz gut, wenn das Oktoberfest, wie alle anderen Influencer auch, nach Dubai geht. Und von da aus das macht, was alle da machen, so, weißt du? Also, vielleicht muss es da auch keine Steuern zahlen, man weiß es nicht.
Aber
da gehört es hin.
Ist es dann so Oktoberfest auf Tournee? Können die dann Jan-Josef Liefers einfach auch mitnehmen, frage ich mich gerade?
Könnten sie in der
können
Theorie.
Können die mit nach Dubai?
Ja, die könnten in der Theorie,
Boys?
Weil man wirklich darüber nachdenkt, so Oktoberfest-Größen,
man braucht
sag
Gesichter.
Ich jetzt mal. Mhm.
Jan-Josef Liefers.
Julia Siegel.
Ja.
Ja, die einfach so eine Oktoberfest-Ikone ist, weil sie halt so ein Münchner Girl ist, was auch immer, dass die da auch mal auftritt. Und so die ganzen Ballermann-Entertainer eben auch so, um halt wirklich diese German-Beer-Fest-Atmosphäre zu schaffen. Ich finde, das passt sehr gut.
Ich finde
und auch SchaustellerInnen sollen da eingeladen werden.
Vor allen Dingen
werden.
Die Schauspielerinnen von Alles dicht machen. Sollten da bitte hingeschickt werden.
Hallo Dubai, wir haben 53 Namen, die sich, glaube ich, freiwillig melden
die
würden.
Die sich sehr interessieren würden.
Die sich sehr interessieren, weil es gefällt ihnen ja hier.
Toll. Also von mir aus soll das Oktoberfest überall hin, auch nach Dubai.
Bye.
Hauptsache weg.
Oh.
Aber es gibt dann trotzdem noch das in München wahrscheinlich, Hadi. Ich glaube,
naja,
wenn
wir alle mal durchgehen. Also dieses Jahr ja nicht mehr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr schon. Wir gehen einfach nicht hin.
Wir gehen nicht hin.
Wir hassen das.
Außer vielleicht in so ein ganz schickes Bierzelt.
Nein,
doch, weil Hadi, du weißt doch, Mario Gomez, mein Ex, der ist dann auch da und da könnte ich ihn vielleicht nochmal wiedersehen.
Tarek, ich war da einmal. Ich war einmal auf den Wiesen und dann habe ich mich natürlich auch wie eine Teenagerin geweigert, einen Dirndl anzuziehen, weil ich war halt so, scheiß, zieh ich so einen Dirndl an und so.
Gibt schon geile Dirndls aber auch. Das hast du auch nicht vergessen.
Ja, ist ja schön.
Und ein Dirndl mit so coolen Plateau-Dogmatens ist schon auch geil.
Ja, das würde an dir süß aussehen. Also ich hatte mich aber einfach hart verkleidet gefühlt und habe mir einfach darauf verzichtet. Natürlich ist man da auch dann einfach schon mal von Hause aus, ne, jetzt mal Küsschen an alle Oktoberfest-Fans und alle MünchnerInnen und so, Küsschen an euch, wenn ihr das feiert, so ist ja schön für euch, ne? Das ist super und das sollt ihr natürlich auch weitermachen, aber ich habe mich da einfach gefühlt wie ein Alien und wenn mir jetzt irgendjemand schreibt, ja, aber jetzt seid ein Dindel angezogen, wäre es schon eine ganz andere Nummer gewesen, ja, mache ich halt nicht. Welche Konsequenz ziehe ich draus? Ich gehe nie wieder hin. So gut, everybody wins, eine Misanthropin weniger auf diesem Ding ist doch toll.
Super, Hadi. War es das jetzt von deiner Seite aus? So, dann ist es jetzt endlich Zeit für meine neue Rubrik, Hadi.
Tareks Schickschnack.
Hadi, guck mal, ich habe eine neue Rubrik und die heißt Tareks Schickschnack.
Haben wir gerade alle gehört.
Weißt du, weil ich so schick bin und weil ich jetzt schnacken werde.
Ja.
finde es so toll. Ich muss an dieser Stelle sagen, Shoutout an Peace und an dich. Peace ist Teil des Kernteams von Tratsch und Tacheles und hat maßgeblich an diesem grandiosen Namen mitgearbeitet. Und du hast heute noch quasi das letzte Mühe der Perfektion hinzugegeben. Ich hatte mit diesem Namen nichts zu tun, ja. Nehme ihn aber gerne an, denn er ist brillant wie ich. Also gehört er zu mir. So, Hadi, pass auf. Ich wurde ja mit meinen spannenden Themen jetzt immer noch mehr ans Ende gezogen, ne? Nachdem ich ja schon im Intro jetzt nicht mehr über die Kardashians sprechen darf.
Oh, Tarek, du musst
und auch nicht über die No Angels.
Hör mal auf,
bin ich jetzt am Ende
jetzt
dran?
Oh,
aber es ist kein Problem für mich. Bitte, Hadi, lass mich. Ich möchte jetzt gerne was sagen.
Ja, mach.
Und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird ja mittlerweile immer mehr klar. Und ich werde auch bald eine neue Zeitrechnung beginnen, denn ich habe den Messias gefunden, also den wahren Messias. Hadi, pass auf, es wird dich überraschen. Ich meine, mich überrascht es nicht, denn am Ende führt halt alles zusammen. Alles ist in der Welt miteinander verbunden.
Wow.
Und das wusste ich natürlich schon auch durch meine ganze Sterne-Expertise. Aber letzte Woche ist mir das alles nochmal auf eine Art und Weise bewusst geworden, die mich zum Zittern gebracht hat, Hadi. Zum Zittern. Also, pass auf. Erstmal kleines Kardashians-Update. Ich bin mittlerweile Folge 20. Ich warte gerade auf die neue Folge, was ich noch nie hatte.
Wow, wie fühlt sich das an?
Ich merke, wie viel Aufwand und wie viel Zeit ich zumindest nach meiner Arbeit in diese Familie gesteckt habe und bin jetzt auf Entzug.
Du bist ein bisschen hibbelig, ne?
Ich bin auch traurig. Also ich merke so, ich brauche die richtig. Und ich habe ja letztens auch schon gemerkt, wie sehr ich auch andere meiner lieben Künstlerinnen, wir sagen mal lieber Freundinnen wie Beyoncé und Co. auch ein bisschen ja vernachlässigt habe. Das heißt, ich gehe jetzt schon auch ein bisschen mit einen schärferen Blick durch die Welt, merke aber auch, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit ich den Kardashian schenke und freue mich aber einfach jetzt darauf, wenn jetzt bald die nächste Folge kommt und frage mich aber auch ernsthaft, weil ich habe ja schon bei Madonna The Movement geheult. Das heißt, ihr merkt ja, ich bin ja auch ein bisschen gerade, ich bin gerade nah am Wasser auch, gebe ich ehrlich zu, Leute, habe ich kein Problem mit. Und wahrscheinlich werde ich bei der letzten Folge einfach nur heulen wie kein anderer und wahrscheinlich auch dann erstmal nicht zur Arbeit kommen können. Aber egal, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Lieber Hadi, pass auf. Ich hatte nämlich jetzt, wie gesagt, die Erleuchtung. Pass auf. Sandy von den No Angels, denn über die No Angels spreche ich ja auch immer ganz gerne, vor allen Dingen in Tareks Schick-Schnack. Sandy von den No Angels ist letzte Woche 40 geworden.
Happy Birthday!
Alles Gute, liebe Sandy. Und jetzt pass auf, Kim Kardashian ist auch 40, Hadi. Und da war ich erst so... Ist das ein Zufall oder geht es hier wirklich um das große Ganze? Und jetzt pass auf, Hadi. Kourtney Kardashian schaut gerade, das habe ich in der Insta-Story gesehen, Bridgerton. Wir wissen alle, wie sehr ich Bridgerton liebe. Und als wäre das nicht schon genug, erfahre ich dann von den Schauspielerinnen, die die Featherington-Schwestern gespielt haben, dass die sich haben inspirieren lassen von Kim, Kourtney und Chloe. Und da war ich so, ich kann nicht mehr. Bridgerton, meine absolute Lieblingsserie. In dieser Serie ist meine absolute Lieblingsfamilie auch vorhanden. Durch die Inspiration an die Schauspielerinnen von den Kardashians.
Mhm.
Und da war ich so, huh.
Jetzt kommt endlich zusammen, was zusammengehört.
Nee, jetzt geht's ja noch weiter.
Ach so, okay.
Das Zittern dann so langsam, wurde es ein Beben. Ich war so, Heiland reißt den Himmel auf. Und jetzt pass auf, liebe Hadi. Ja, Red Table Talk, haben wir vorhin drüber gesprochen.
Ja.
Die Frau von Alex, also von meinem baldigen Future Husband, heißt Bridget.
Oh Gott, ey.
Hadi, sie heißt Bridget. Bridgerton. Kardashians. Und jetzt, pass auf, bitte sei ruhig, Adi. Und dann geht's richtig los, pass auf. Billie Eilish, die wir beide sehr, sehr lieben,
ja,
hat nicht nur einen ganz, ganz tollen neuen Song rausgebracht,
ja.
Your Power heißt der,
ja.
Wo ich leider das Video nicht sehen kann, denn da ist eine ganz schön große Schlange.
Das ist aber ein tolles Video.
Kann ich nicht. Ich habe ganz tolle Angst vor Schlangen und das kann ich leider nicht. Billie, es tut mir leid, aber ich weiß ja, dass es ein tolles Song und tolles Video sein wird, deswegen High Five. Und on top ist Billie im Juni auf dem Vogue-Cover in Britannien.
Ja.
Auf der britischen Vogue. Oh Gott, das hatte ich ja noch gar nicht, ne? Britische Vogue. Bridgerton.
Oh, jetzt. Also
ich kann nicht mehr.
Kommt.
Aber Hadi, das merke ich jetzt erst beim Sprechen. Nee, aber was eigentlich das Ding ist, Hadi, wirklich, wehre dich nicht vor der Erleuchtung. Reiß dich zusammen. Das Krasse ist, das Cover von Billie Eilish, sie sieht traumhaft toll aus.
Toll.
Wunderschön. Und das Hauptcover, Hadi, Das ist ein, wie sollen wir sagen, eine Corsage. Es ist irgendwie so ein bisschen auf 20er. Es
ist ein bisschen
sehr
auf Pin-Up gemacht.
Bisschen
ne?
Pinny. Und es ist sehr, also toll, toll, toll. Wir lieben es. Und es
ja, die Strecke
ist,
sieht krass aus.
Tolle Strecke. Und die Farben sind halt sehr gesetzt und sehr so nudie, aber nudie in einem Spektrum. Und nicht nur weiß als nudie, sondern halt auch Brauntöne, die ja für uns beide nude sind. Hatti, machen wir uns mal nichts vor. Und da, als ich das Bild gesehen habe, ging in mir sofort der Klick auf. Und zwar ist dieser Look sehr stark von Kim Kardashian inspiriert.
Wow.
Und zwar von der Met
ciao.
Gala 2019, wo Kim Kardashian ein Mugler-Kleid trägt mit Corsage und V-Ausschnitt und einer Locke wie die liebe Billie Eilish, die an die 20er Jahre erinnert. Und ab da war klar, Kim Kardashian ist Messias. Amen.
Okay, also ich glaube, ich meine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, in deiner Argumentation war ich spätestens bei der Nummer von Bridget ist die Frau von Alex, in denen ich
siehst
aus
du
dem
das nicht?
Da war ich raus, Tari. Hat
die,
da hattest
siehst
du mich
du
verloren.
Das nicht?
Ich glaube, ich sag dir, was ist. Guck mal, ich sag dir, was ist. Wenn man schwanger ist, ja, dann fängt man auf der Straße plötzlich an, nur noch Schwangere zu sehen. Und ohne dich pathologisieren zu wollen, Tarek.
Was
ja,
du gerade tust.
I have said a word.
Tust.
Ohne dich pathologisieren zu wollen, glaube ich, dass du vielleicht so ein sehr eigenwilliges Verhältnis vielleicht zu Kim Kardashian
bitte
hast.
Bitte sei nicht sauer auf die nicht an dich
und
glauben.
Und anfängst überall Kim Kardashian zu sehen, wo überhaupt gar keine Verbindung irgendwie wirklich da ist.
Ihr werdet sehen. Ihr werdet alle
ich
noch werd sehen,
das auch nicht
Lieben,
von einem
ihr Ungläubigen.
Therapeuten oder einem Psychiater irgendwie einschätzen lassen.
Jesus
hatte
auch viele
das.
KritikerInnen.
Wow, okay.
Und,
hey Leute,
Kimi
wir
auch.
Sind fertig. So schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Leute, denkt daran, uns zu abonnieren.
Uns.
Das ist uns sehr, sehr wichtig, versteht ihr? Und wenn ihr schon dabei seid, Mann, dann teilt uns mal mit euren Freunden. Sagt denen mal, die sollen unseren Podcast
ja,
hören, weil
wir, uns sehr darüber freuen.
Wir würden uns sehr freuen. Und genau, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da und so. Aber hauptsächlich abonniert uns. Uns, ne? Weil ich schwöre, kostet nichts, hilft aber derbe viel. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
Genau.
Aber wir sind wöchentlich. Das könnt ihr auch euren FreundInnen allen sagen. Wir würden uns freuen. Tarek geht jetzt noch ein bisschen weiter in die Verschwörungsideologien
Hadi,
um Kim Kardashian einsteigen.
Wahrheit,
der sieht so eine Welt. Du siehst eine Weltherrschaft.
Hadi, am jüngsten Tage wirst du daran denken.
Wow.
Du wirst dir hoffen.
Goodbye.
Aber Kim Kardashian ist, sie ist gütig.
Tschüss, danke. Schön, dass ihr da wart. Tschüss, bis nächste
Amen.
Woche. Ciao.
Amen. Tschüss.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl. Assistant Producer Peace Solomon Obong.
Redaktion Hatne Tesfay, Tarek Tesfu, Kate Kubel, Samuel Benke und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
Und während du das Wirken und Schaffen von Kim Kardashian in allem siehst, sogar in Toastbrot, denke ich mir halt so, nee, auf
auch
gar
Toastbrot
keinen Fall.
Toastbrot ist politisch.
Fucking.
Ja, toll.
Fucking Kim
toll,
Kardashian.
Toll.
Ich trag die jetzt langsam nicht mehr.
Ach, Hadi, sei doch nicht so.